SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Ich bin Jonathan Hadem. Guten Tag. So, Koalitionsvertrag unter Dach und Fach, Ministerposten noch in der Mache, aber es gibt schon handfeste Themen, die besprochen werden. Zum Beispiel der neue Wehrdienst, den Verteidigungsminister Pistorius möglichst schnell einführen möchte. Mario Kubina berichtet aus Berlin.
Wenn die neue Bundesregierung wie geplant im Mai mit der Arbeit beginnen kann, soll es schnell gehen mit dem neuen Wehrdienst. Der SPD-Politiker Boris Pistorius sagt, die nächsten Schritte können gleich nach der Regierungsbildung folgen. Nach den Worten des geschäftsführenden Verteidigungsministers hat sein Haus die letzten Monate genutzt, um die Grundlagen dafür zu schaffen. Einen Kabinettsbeschluss zum neuen Wehrdienst gibt es schon, aber noch keine Bundestagsentscheidung. Union und SPD haben sich darauf geeinigt, dass das Modell jetzt umgesetzt wird. Das Ziel, einen Überblick zu bekommen, wie viele junge Leute bereit und fit genug sind für die Bundeswehr. Dafür soll ein Fragebogen verschickt werden. Männer müssen ihn beantworten, Frauen können das tun. Die Union verspricht ganz generell, dass Schwarz-Rot schnell liefert. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann kündigt im ZDF-Interview ein Sofortprogramm bis zum Sommer an. Er ist sich sicher, dann entsteht eine andere Grundstimmung. Die Union hat in den letzten Umfragen nachgegeben, die AfD weiter zugelegt.
Die Grundstimmung in Deutschland ist ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, vor allem und immer noch ausgeprägter, wenn man von Ost nach West geht. Deswegen stößt es vielen Politikerinnen gerade sauer auf, dass der Bundesbeauftragte für Ostdeutschland nicht mehr im Bundeskanzleramt verankert sein soll, sondern zukünftig im Bundesfinanzministerium. Bianca Schwarz berichtet.
Für den neuen Bundestagsvizepräsidenten und früheren Ministerpräsidenten von Thüringen, Bodo Ramelow, lässt diese Entscheidung Respekt vor den Ostdeutschen vermissen. Das sagte der linken Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Anders sieht das der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Sepp Müller. Die wirtschaftliche Transformation in Ostdeutschland kann nur mit ausreichender finanzieller Unterstützung gelingen. Vor diesem Hintergrund erscheint die Ansiedlung im Bundesfinanzministerium folgerichtig, so Müller wörtlich. Im Gespräch sind auch künftige Bundesminister aus Ostdeutschland. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Hasselhoff von der CDU, sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, dass sich nicht nur die Frage stellt, wie viele Minister aus dem Osten tätig werden, sondern auch in welchen Bereichen.
Entscheidend ist für mich, dass es sich auch um strategische Ministerien handelt und dass man auch wirklich, sagen wir mal, auf Augenhöhe das Gefühl vermittelt, der Osten spielt bundespolitisch eine Rolle.
Der Bevölkerungsanteil müsse sich im Kabinett widerspiegeln. Sonst werde es weiter Diskussionen um die Benachteiligung des Ostens geben, so Hasselhoff.
Die Ukraine soll weiter mit Hilfspaketen aus der EU und von anderen NATO-Partnern unterstützt werden. Das wurde heute beim Treffen der NATO-Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel beschlossen. Dort hatten sich die Verteidigungsminister der teilnehmenden Länder getroffen. Die Stimmung dort war aber tatsächlich gar nicht so gut, Sabrina Fritz berichtet.
Die Nachrichten aus dem NATO-Hauptquartier sind wenig erfreulich. Die russischen Angriffe gegen die Ukraine gehen unvermindert weiter, so die Botschaft der Verteidigungsminister in Brüssel. Deutschland wird deshalb das Land weiter militärisch unterstützen. Verteidigungsminister Pistorius zählt weitere Luftabwehrsysteme, Artilleriemunition und Kampfpanzer auf. Für die nächsten Jahre sind dafür rund 11 Milliarden Euro vorgesehen. Aber auch andere Länder haben weitere Hilfen zugesagt, Norwegen und Großbritannien beispielsweise zusammen eine 500 Millionen Euro. Die NATO-Ukraine-Kontaktgruppe traf sich früher auf der US-Base Ramstein in Rheinland-Pfalz. Inzwischen haben die Amerikaner nicht mehr die Leitung der Gruppe. Der amerikanische Verteidigungsminister Hegseth wird heute zugeschaltet. Die Europäer haben immer wieder betont, dass sie die Hilfe für die Ukraine erhöhen müssen, da die Leistungen der USA nicht verlässlich planbar sind.
Während es also mehr Unterstützung aus der NATO gibt, haben sich die USA aus diesem Zusammenschluss mehr und mehr rausgezogen. Sie versuchen lieber direkt mit der russischen Seite zu verhandeln. Heute zum Beispiel, denn der US-Sondergesandte Steve Witkoff ist gerade in Moskau eingetroffen. Jürgen Buch.
Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat bestätigt, dass der US-Sondergesandte Steven Witkoff in Russland angekommen ist. Ob und wann es ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geben wird, hat er offen gelassen. Unklar ist auch, welche Themen Witkoff in Russland besprechen will. Von russischer Seite gibt es in letzter Zeit immer wieder Forderungen nach einer weiteren Normalisierung der Beziehungen zu den USA. Der russische Außenminister Sergei Lavrov hat das erst heute wieder in einer Rede gefordert. Er hat unter anderem erneut vorgeschlagen, die Sanktionen gegen Aeroflot aufzuheben und wieder Flüge zwischen Russland und den USA zuzulassen. Und der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes, Sergei Naryschkin, hat erklärt, die beiderseitigen Verhandlungen über den weiteren Austausch von Gefangenen würden fortgesetzt. Erst gestern hatten Russland und die USA jeweils einen Gefangenen freigelassen.
Das Hin und Her im Handelsstreit zwischen Washington und Peking geht weiter. China zeigt sich genauso unnachgiebig wie die USA und erhöht die Zölle auf US-Waren ab Samstag von 84 auf 125%. Das hat die Zollkommission des chinesischen Staatsrates mitgeteilt. Zugleich wirbt China aber auch bei anderen Handelspartnern um bessere Beziehungen. Bei einem Treffen mit dem spanischen Regierungschef Pedro Sanchez ging es um eine Zusammenarbeit mit der EU im globalen Handelskonflikt. Zuvor hatten auch der chinesische Handelsminister und der EU-Handelskommissar über mehr wirtschaftlichen Austausch beider Seiten gesprochen. Die EU hatte aber heute auch schon andere Themen auf der Tagesordnung, zum Beispiel Kinderspielzeug, das sicherer werden soll. Da geht es um digital vernetzte Spielsachen und um Inhaltsstoffe. Helga Schmidt berichtet aus Brüssel.
Kern der Reform ist ein digitaler Produktpass, der für jedes Spielzeug, das in der EU verkauft wird, vorgeschrieben sein soll. Abrufbar für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie etwa für Zollbehörden über einen QR-Code. Der enthält Sicherheitshinweise und legt damit offen, ob die Produkte den europäischen Vorgaben entsprechen, zum Beispiel was den Einsatz von Chemikalien betrifft. Zusätzlich zu den jetzt schon verbotenen krebserregenden oder fortpflanzungsschädigenden Stoffen wird künftig auch konkret der Einsatz von PFAS verboten, also langlebigen Chemikalien, die sich in Umwelt und Körper anreichern. Der QR-Code soll ebenso Informationen in puncto Datenschutz enthalten, damit digitales Spielzeug, das mit den Kindern interagiert, kein Einfallstor für Ausspähungen und Datenmissbrauch ist. Mit der grundsätzlichen Einigung in Rat und Parlament ist ein Update der EU-Richtlinie zur Sicherheit von Kinderspielzeug aus 2009 so gut wie beschlossen. Diese Richtlinie kam vor allem aufgrund der rasant wachsenden Zahl an Online-Bestellungen aus China an ihre Grenzen. Frühestens ab 2029 dürften die neuen Vorschriften für Kinderspielzeuge greifen.
Fokus Südwest.
Eine Ameisenart aus dem Mittelmeerraum sorgt bei uns für immer mehr Ärger. Deshalb gibt es heute eine Art Krisentreffen in Offenburg. Politiker und Wissenschaftler treffen sich dort. Mehr Infos hat Franziska Ehrenfeld.
Tapinoma magnum, so heißt die Ameisenart. Die Arbeiterinnen sind ungefähr 2 bis 4 Millimeter groß. Wahrscheinlich ist die Art vor rund 10 Jahren mit Zierpflanzen eingeschleppt worden. Seitdem fühlen sich die Tiere vor allem im Südwesten und Ostfrankreich sehr wohl. In Kehl ist ein Spielplatz seit Monaten geschlossen, weil überall Ameisen sind. Hier hatte sich eine Kolonie auch schon in einem Stromkasten eingenistet und für einen Stromausfall gesorgt. In Reinheim in Hessen war eine Grundschule befallen. Politik und Wissenschaft suchen jetzt Wege, die invasive Art loszuwerden. Außerdem fordern sie Hilfe von Bund und Ländern.
Wir bleiben bei invasiven Tierarten. Die Stadt Mannheim will die Ausbreitung der asiatischen Tigermücke verhindern. Dafür hat sie eigenen Angaben zufolge die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, kurz KAPS, beauftragt. Isabel Handrich berichtet.
Der Stadt zufolge erhalten Anwohnerinnen und Anwohner in den betroffenen Mannheimer Stadtteilen demnächst einen Brief, in dem sie über Bekämpfungsmaßnahmen und das weitere Vorgehen informiert werden. Tigermücken gelten als aggressiv und können schnell zu einer Plage werden. Unter bestimmten Umständen können sie auch Krankheiten übertragen. Was jeder selbst tun kann, Brutmöglichkeiten für die Tigermücke im eigenen Garten oder auf dem Balkon beseitigen. Wenn das nicht hilft, können Bürger sich direkt an die KAPS wenden. Die rückt dann mit einer Fachkraft an.
Die Polizei hat 3 mutmaßliche Betrüger festgenommen. Sie sollen sich in Möckmühl im Kreis Heilbronn als Polizeibeamte ausgegeben und eine Seniorin getäuscht haben. Einzelheiten von Oliver Diesem.
Im Juli letzten Jahres fiel eine Seniorin in Möckmühl auf falsche Polizisten rein. Sie übergab Bargeld und Gold im Wert von mehreren 10.000 Euro. Die Polizei ermittelte monatelang. Jetzt die Festnahme. 3 Männer sollen hinter mehreren Betrugsfällen im Raum Heilbronn, Ludwigsburg und Rhein-Neckar stecken. Die Auswertung ihrer Handys brachte weitere Fälle ans Licht und sogar Hinweise auf Drogen- und Waffenhandel. Der Gesamtschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt. 2 Verdächtige sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Ein weiterer war bereits in Haft.
Und sonst so?
Wenn Staaten kein Geld mehr haben, dann braucht es halt einfach eine richtig große Veranstaltung, mit der man Geld machen kann. Im Fall von Kasachstan ist das ein Jennifer Lopez-Konzert. Die Sängerin wird Anfang August in der Hauptstadt Astana auftreten. Das Land erhofft sich dadurch einen Geldregen, weil bis zu 15.000 ausländische Fans erwartet werden. Die sollen dann umgerechnet etwa 11 Millionen Euro in die Kassen spülen. Um das Konzert zu organisieren, hat der kasachische Staat seinen Tourismusminister beauftragt und der hat gesagt, dass es allein ein halbes Jahr gedauert hat, bis das Management von J.Lo überzeugt war, überhaupt in Astana zu spielen. Das Konzert sei eines der wichtigsten Ereignisse der vergangenen 30 Jahre, sagte der Minister. Und um da mal eine Relation zu kriegen, wie klein Kasachstan für J.Lo's Verhältnisse ist, Jennifer Lopez hat 240 Millionen Follower auf Instagram. Kasachstan hat 20 Millionen Einwohner.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.